So, euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind im Epheserbrief am Schluss des Briefes angelangt. Heute zum letzten Mal dieser wunderbare Brief des Paulus an die Epheser und ich bitte euch aufzustehen. Wenn ich den Abschnitt Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 17 lese. Epheser 6, 10 bis 17. Da schreibt Paulus, nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus, was für ein Text und was für eine Dynamik und Kraft und Sieg da mitschwingt, aber auch irgendwo Gefahr und Bedrohung. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns wirklich hilfst, dass wir gerüstet sind. Danke, dass du unser Gott bist und dass wir mit dir rechnen können. Amen. Wir haben so viele große Dinge im Epheserbrief gehört. So viele große Dinge. Und eigentlich denkt man, Paulus macht jetzt noch ein kurzes Schlusswort. Aber nein, er schwingt sich noch einmal richtig auf, um etwas ganz, ganz Wichtiges weiterzugeben. Nun noch ein letztes. Also das möchte ich euch jetzt zum Schluss noch ganz, ganz ans Herz anbefehlen. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Nicht fühlt euch stark. Rappelt euch auf. Lasst euch nicht hängen. Sondern Paulus weist dahin, wo wirklich die Kraft ist, um diesen ganzen Angriffen, um die es hier geht, begegnen zu können. Richtet euch auf Jesus aus und lasst euch richtig füllen mit seiner Kraft. Dieser Text atmet eine Dynamik, ist euch das aufgefallen? Ich bin kein besonders guter Vorleser. Das braucht dieser Text gar nicht. Es geht ständig darum, seid kampfbereit. Richtet euch darauf ein und der Herr wird euch genau diese Kraft schenken. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Worum geht's? Wer ist hier der Feind? Ich lese uns nochmal die Verse 11 bis 13. Wer ist der Feind? Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Das geht um den Teufel, um Satan, um den, der einen verderben möchte. Die Bibel nennt ihn einmal, er sei ein Menschenmörder von Anfang an. Johannes 8, 44. Kein leichter Tobak, oder? Da ist ein Feind, der will nicht nur, dass ich so ein bisschen ausrutsche und mal zu Fall komme. Der möchte nicht nur, dass mein Leben nicht so richtig gelingt. Nein, der ist darauf aus, dass ich tot bin. Geistlich tot, das von ewigem Leben, das von Gottes Ebenbildlichkeit in meinem Leben überhaupt nichts mehr zu spüren ist. Das ist tot. Er will wirklich allem geistlichen Leben ein Ende machen. Diese ganzen Kämpfe, von denen hier in unserem Text die Rede ist, diese geistlichen Kämpfe werden dann so richtig toben, wenn da geistliches Leben ist. Weil wenn ich sowieso geistlich tot bin, wenn ich sowieso nicht mit Jesus lebe, wenn ich sowieso schon das tue, was Satan will und in seinen Klauen bin, warum sollte er noch meinen Tod wünschen? Von daher ist es vielleicht manchmal ein schwacher Trost, aber von daher ist es auch ein gewisser Trost, wenn Satan, wenn dieser Feind um mich kämpft, denn dann gibt es offenbar für ihn noch etwas zu holen. Der Feind hier ist der Satan. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich habe bisher nur einmal einen Löwen richtig brüllen hören. Ich habe schon öfter Löwen gehört im Zoo, aber einmal habe ich ihn richtig brüllen hören in der Morgendämmerung in Norddeutschland. Da gibt es einen Safari-Park. Und da war so richtig Nebel morgens, also Moor, Nebel, ganz idyllisch. Und ich hatte den Löwen vergessen. Und das Viech fing an zu brüllen. Das vergisst man nicht. Das vergisst man nicht, was hier ein brüllender Löwe meint. Das ist wirklich äußerste Gefahr. Glücklicherweise war das Vieh auf der anderen Seite des Zauns. Ihr glaubt nicht, wie dankbar man um den Zaun sein kann, wenn der Löwe gebrüllt hat. Dieser brüllende Löwe, diese wirkliche Gefahr, schaut, wen er verschlingen kann. Da möchte ich nicht nur so ein bisschen zwicken. Es geht hier eigentlich wirklich ums Ganze. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Habt ihr auch manchmal den Eindruck, dass mein Kampf eher gegen Menschen geht? Da fährt dir jemand so richtig an den Karren und du denkst so ein, naja, und jetzt gebe ich es ihm. Das sind die, die einem ärgern, das sind die, die einem Böses tun, das sind die, die einem wirklich aus der Bahn zu werfen drohen. Aber hinter all dem steht jemand ganz, ganz anderes. Und ich soll nicht den Menschen bekämpfen. Ich soll auch nicht die Umstände hier bekämpfen, sondern ich soll sehen, was ist dahinter stehend. Wer will mir hier wirklich Böses? Und dagegen richtet sich unser Kampf. Alles andere wäre sowas eher wie Symptombehandlung. Wir möchten an die Wurzel. Woher kommen diese Kämpfe? Es sind aber nicht nur die Menschen von außen. Kennt ihr den Feind in eurem eigenen Inneren? Ich finde den oft viel, viel schlimmer als das, was mir Menschen antun können. Da ist manchmal etwas in mir, das mich so in Zweifel an Gott, richtig in den Zweifel treibt. Wir haben vorhin doch diese wunderschöne Schriftlesung gehört, oder? Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und dann fängt es da irgendwo innen an zu wühlen. Ja, aber vielleicht hat Gott dich doch gerade vergessen. Ich glaube, dass dieser Feind im Inneren manchmal viel, viel, viel schlimmer sein kann, noch als Menschen. Menschen sind oft überhaupt nicht angenehm. Unser Feind ist nicht der Mensch, das ist nicht mein Inneres, sondern dahinter steht Satan. Entsprechend fordert Paulus hier auf, macht euch bewusst, was ihr dagegen stellen könnt. Ich habe den Punkt überschrieben, die Bewaffnung. Wenn du mal die Folie bitte weitermachst, habe ich hier einen römischen Soldaten, zumindest seine Rüstung. Er war nicht mehr in der Rüstung, als ich das fotografiert habe. Und ihr habt alles da, was uns jetzt gleich im Text begegnet. Oben angefangen vom Helm, über den Brustpanzer, den Gürtel, den Schild, das Schwert, kann man das erkennen? Man kann es zumindest ahnen. Hier ist das Schwert auch. Und selbst die Sandalen gucken hier raus. Also er ist vollständig. Auf dem Blatt, das ihr hoffentlich bekommen habt, könnt ihr es vielleicht besser erkennen als hier bei unseren Lichtverhältnissen. Ich lese uns mal, was es mit diesen Waffen auf sich hat. Vers 14, folgende. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Also zuerst mal, Paulus weist auf die richtige Ausrüstung hin und damit weg von dem, was ich meine, einbringen zu können in diesem Kampf gegen Satan. Nicht meine Redegewandtheit, nicht meine eigene Kraft, nicht meine eigene Glaubensstärke, nicht ich, sondern er. Das ist das erste ganz, ganz Wichtige hier. Ich brauche die richtige Ausrüstung, um diesen Angriffen begegnen zu können. Alles eigene im Kampf gegen Satan taugt nichts. Manchmal fühlt man sich ja geistlich so stark, oder? Und da hast du gerade so einen richtigen Sieg errungen, geistlich. Und was kommt als nächstes? Der Bauchplatscher. Die Niederlage. Der Fall. Ich finde den Elia im Alten Testament, so dieses Beispiel, so eindrücklich, wie er da am Karmel gegen ja, 450 und nochmal 400 falsche Priester und Propheten antritt. Eine Riesenübermacht und einen Sieg erringt. Das ist einfach wunderbar, weil sein Gott sich zu ihm stellt. Und danach läuft er davon. Das ist so symptomatisch, wenn ich an meine eigene Stärke denke, selbst dann, wenn ich gerade erlebt habe, wie es Sieg geht, dass dann die Gefahr zu fallen gerade besonders groß ist, weil ich plötzlich nicht mehr auf das setze, sondern auf mich. Nicht ich kann mit diesem Feind fertig werden, sondern nur Jesus mit den Mitteln, die er vorgibt. Was sind das nun für Waffen? Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Das kommt hier im Bild nicht ganz so gut raus. Meine Frau hat das schon moniert, ich bin mir dessen bewusst. Denn was hier fehlt, nur wenn das da wäre, würdest du den Schild nicht mehr sehen, das ist das weite Untergewand, das Obergewand. Fast wie ein Mantel. Und wenn ich das aber bis unten hängen habe
und es nicht hochbinde,
dann hindert mich das im Kampf. Das ist dieser Sinn von bindet diesen Gürtel. Ich muss mich kampfbereit machen, indem alles an meiner Ausrüstung und an meiner Kleidung stimmt. Mach dich bereit. Was dich am Kämpfen hindern will, was dich einengt, das bitte leg ab oder ja, mach es bereit, so wie dieses Obergewand. Das ist so, als würde ich mir Wahrheit um meine Hüften binden. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Wahrheit. Satan wird der Vater der Lüge genannt. Das ist hier der Gegensatz. Vater der Lüge. Sprich, er wird mit Halbwahrheiten, mit Lügen kommen und wird versuchen, mich vom Weg abzubringen. Deshalb, ich brauche Wahrheit. Ihr kennt den Pilatus, vor dem sich Jesus verantworten musste und der ihn dann verurteilt hat. Und Pilatus, dieser römische Statthalter, der hat ihn gefragt, was ist Wahrheit? Jesus hatte nämlich gesagt, Johannes 18, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Satan kommt mit seiner Lüge, Jesus stellt dagegen die Wahrheit und kennt ja diese Frage des Pilatus, ja, aber was ist jetzt Wahrheit? Was ist wirklich Wahrheit und wo bin ich gerade verwirrt und sehe gar nicht mehr, was Gottes Wahrheit ist? Ich glaube, dass wir da ganz wesentlich beim Kern sind dessen, was Jesus Christus für uns heute ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Und nur durch ihn sehen wir den Vater im Himmel. Und nur durch ihn erkennen wir, was richtig und was falsch ist. Ich muss an der richtigen Stelle suchen. Und gerade hier wird es so deutlich, das beginnt nicht erst, wenn jetzt gleich der Kampf ansteht. Hier diesen Gürtel, den kann ich relativ schnell binden. Aber diese Wahrheit kennenlernen, das ist unser Lebenswerk. Die Aufgabe, Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Zweiter Ausrüstungsgegenstand, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen. Dieser Panzer schützt was? Herz, Lunge, die ganzen lebensnotwendigen inneren Organe. Und was ist jetzt, wenn ein Pfeil kommt oder eine Lanze und ich bin nicht geschützt? Dann trifft das Lebensnotwendiges. Das trifft hier nicht das macht nicht nur eine Fleischwunde, geht hier mal so durch die Falte hier durch und auf der anderen Seite wieder raus. Das wäre nett. Ja, es wäre zumindest, ich sag mal, es wäre netter. Männer sind manchmal komisch, ich weiß. Nein. Das Lebensnotwendige ist geschützt. Und deshalb steht hier, es ist der Panzer, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist denn, wenn Satan mal wieder so richtig an die Tür klopft und sagt, also du bist doch eigentlich gar nicht so gut, oder? Und du bist schon wieder auf die Nase gefallen, hast schon wieder gesündigt. Und du wolltest doch diese Sünde nicht mehr tun. Und genügt denn das wirklich, was Jesus für dich getan hat? Und muss ich nicht doch auch irgendwas für mein Heil beitragen? Und so weiter und so fort. Es gibt viel zu viele, selbst ganz große Gottesmänner und Gottesfrauen, die plötzlich auf dem Sterbebett die größten Zweifel bekommen haben, ob mir es reicht in den Himmel. Ich denke da an einen Erweckungsprediger. Ich weiß nicht, wie viele Menschen der zu Jesus führen durfte. So viele haben durch ihn Jesus gefunden und der ist auf dem Sterbebett und er weiß nicht, ob es für ihn reicht. Das ist das, was hier meint. Meine Gerechtigkeit, die mir Jesus geschenkt hat, Jesus hat alles getan, diese Gerechtigkeit wird manchmal von Satan in Zweifel gezogen. Wir haben in der Textlesung gehört, Römer 8, 33 und 34, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für sie ein. Jesus ist für uns gestorben. Das schützt selbst die allernotwendigsten Organe hier im Bild. Meine Gerechtigkeit. Dritter Ausrüstungsgegenstand. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Solche Legionäre waren nicht barfuß. Andere Völker haben auch barfuß gekämpft. Warum sind die nicht barfuß? Weil damit hast du einen sicheren Stand und damit kannst du marschieren. Über lange Strecken marschieren. Da bist du wirklich gut zu Fuß. Hier geht es um die Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Wieso schützt mich die Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen, vor Angriffen? Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass die schlechtesten Momente die sind, wo ich mich zu Hause ins Bett lege und über mein Elend grüble. Und die geistlich besten Momente, egal wie ich mich fühle, ist, wenn ich losgehe und andere mit dem Evangelium vertraut machen. Es muss nicht die Evangelisation allein sein, einfach mit anderen ein Stückchen Evangelium teilen, ein Stückchen Wort Gottes teilen. Einfach mit anderen ein Stück Jesus erleben. Das Schöne ist, dann sind irgendwo die Anfechtungen gleich irgendwo ganz an der Seite oder sie sind sogar weg. Ich finde das ein ganz tolles Mittel, was uns der Paulus hier sagt. Zieh dich nicht einfach nur zurück, sondern werde einfach aktiv und du wirst Jesus ganz, ganz anders erleben. Viertens, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Ihr habt hier bei diesem Legionär einen recht großen Schild. Der ist zu dieser Höhe. Manchmal sind ja auch die Legionäre mit so kleineren Schildern. Die kleinen Schilde sind aber nicht gegen Pfeile, weil da müsste ich ja ständig hin und her fuchteln. Nein, da kann sich der Legionär ganz dahinter niederkauern und es kommt nichts mehr durch. Mir fällt gerade ein, ich hätte euch noch ein anderes Bild mitbringen sollen. Da sind dann vorne 5 Legionäre, die stellen das Schild senkrecht. Und hinter ihnen weitere, genau, die halten das Schild waagrecht. Nennt man das nicht eine Schildkröte bei den Römern? Die bilden eine Schildkröte, die ist gepanzert nach allen wichtigen Seiten. Nach vorne, zur Not auch zur Seite und auch oben. Einfach durch diese großen Schilde. Und dann kommt nichts mehr durch. Und dann können noch so viele böse Pfeile fliegen. Es wird mich nicht treffen. Ich kann mich hinter diesem Schild ganz verbergen. Ich muss mir nicht Sorgen machen, dass noch was durchkommt. Hier steht, dass ich diesen Schild ergreifen soll, denn da fliegen Pfeile. Pfeile, die der Böse gegen uns abschießt. Ich habe mir überlegt, was für Pfeile sind das? Manchmal sind es die Sorgen. Mir muss man immer wieder sagen, dass, so wie es in der Bibel heißt, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Weil im Moment bin ich sehr viel unterwegs und ich bin schon mich gerade am Sorgen, was ich noch für den Dienstag, wenn es wieder auf Reisen geht, noch vorbereiten muss. Und da gleich recht bald danach ist dann Türkei und ja, und dann fängt es an zu arbeiten und zu wühlen. Und was bin ich dann? Gelähmt. Das ist so ein typischer Pfeil. Hier steht, ich kann mich aber hinter diesem Schild des Glaubens, diesem Vertrauen zu Gott, verbergen und schützen vor diesem Pfeil. Manchmal sind es die Ängste, sei es einfach die Angst, überhaupt zu leben. Kennt ihr diese Lebensangst, wo du nicht mehr aus dem Bett kommst, dich kaum noch irgendwo bewegen kannst? Oder die Angst zu versagen, wo immer du auch gerade stehst. Das sind Pfeile, die immer wieder fliegen. Manchmal ist es der Pfeil des Misstrauens gegen Gott. Hat mich Gott vielleicht vergessen? Bin ich zu kurz gekommen? Manchmal kommt so ein Pfeil und reizt einem, dass man wieder in Gefahr ist zu sündigen. Und auch ich scheine nicht stark genug zu sein, um dagegen angehen zu können. Und außerdem habe ich da ja an der Stelle schon 35 Mal versagt. Und dann habe ich aufgehört zu zählen. Pfeile, die fliegen. Sehr, sehr viel hat das mit Gedanken zu tun, die kreisen, oder? Sehr viel mit Gedanken, egal auf welchem Gebiet. Und wie werde ich diese Gedanken los? Hier steht der Schild des Glaubens. Ich muss wirklich auch hier mein Vertrauen auf Jesus setzen, dass er selbst mit diesen ganzen Pfeilen fertig werden kann, denn ich werde es nicht. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 13, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Also der Johannes schreibt extra, dass sie genau diese Sicherheit bekommen. Du hast ewiges Leben, denn du glaubst, du vertraust auf Jesus, der alles für dich getan hat. Setz den Helm der Rettung auf. Setz den Helm der Rettung auf. Nun wird der Kopf geschützt. Es geht um eine Errettung. Ist ganz ähnlich wie eben schon mal die Gerechtigkeit. Deshalb will ich auch noch mal Verse aus Römer 8 lesen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Das ist eine super Frage, oder? Wenn wir uns das alles vor Augen gehalten haben, was können wir denn da noch sagen? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott ist für uns. Und schließlich das Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Greift zu diesem Schwert. Ich glaube, dass das am deutlichsten wird in der Versuchungsgeschichte Jesu. Das ist eigentlich der Bericht in der Bibel, den ich selber für mich mal bezeichnet habe als die größte Frechheit in der Bibel. Denn da kommt der Satan und will doch glatt, dass der Sohn Gottes ihn anbetet. Also selbst diesen Jesus, Gottes Sohn, Messias, darf der Satan attackieren, darf ihn prüfen. Wie fest ist dein Glauben? Eigentlich müsste er gleich dazu setzen, wie fest ist dein Glauben, Herr? Und ich finde es so lehrreich, wie Jesus dem begegnet. Der Satan arbeitet da so stark mit Bibelworten. Der ist ja so fromm, oder? Das ist auch eine weitere List des Satans, dass er uns irgendwelche Stellen aus der Bibel gibt, nur sie passen gar nicht auf die Situation. Im Gegenteil, sie führen gerade noch tiefer ins Elend. Bei einem mir sehr nahestehenden Menschen habe ich das mal erlebt, als er in der Psychiatrie war. Eine schwere Zeit. Wir haben da miteinander telefoniert und er hat alles nur noch durcheinander gebracht. Er hat einfach diese wunderbare Wahrheit der Bibel, die er vorher völlig erkannt hatte, genau ins Gegenteil verkehrt. Dann, wenn Gott ihm eine Zusage gemacht hat, dann war Gott offenbar gerade gegen ihn. Das ist diese Sache mit Bibelarbeiten. Und das Schlimme ist, der Satan kennt die Bibel auch noch besser, als ich sie kenne. Was für eine Zusage, wie Jesus ihm hier begegnet, einfach mit dem, es ist geschrieben. In meiner Bibel steht es anders. Egal auf welchem Gebiet, wenn der Satan kommt und das verdreht, in meiner Bibel steht es anders. Und wenn ich selber das nicht mehr sehe, man kann ja wirklich dahin kommen, dann brauche ich andere, die einem den Kopf auch mal wieder zurechtdrücken, den Blick wieder in die richtige Richtung bringen. Dieser lieben Person, damals habe ich gesagt, wir hören jetzt auf damit und du hörst bitte auf, über diese Themen weiter nachzudenken. Und du hörst bitte auf, jetzt mal in der Bibel solche Stellen zu lesen, die dich verrückt machen. Und das muss nicht nur in der Psychiatrie sein, das erlebt man öfter. Dass einem eine Stelle einfach völlig durcheinander macht und dann liest du noch irgendein Buch drüber und dann steht es nochmal anders und such dir Hilfe. Frag jemand, wenn du nicht mehr siehst. Jesus macht uns vor, dass es in der Bibel genau richtig steht. Ich muss es nur sehen. Sehr, sehr hilfreich auch ist, dass ich mich zu den Bibelstellen zurückflüchte, die klar sind und die eine Zusage sind und mich an denen festhalte. Schließen wir mit dem Punkt, was ist jetzt zu tun? Ich habe es überschrieben, die Mobilmachung. Was ist zu tun? Die Mobilmachung. Dieser Text lebt von Aufforderungen. Eine Aufforderung, ein Imperativ, wie man das so schön nennt, nach der andere. Ein Auftrag nach dem anderen. Lasst euch Kraft geben, legt die Rüstung an. Zweimal gleich, greift zu allen Waffen, die Gott bereithält. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Und dann nochmal diese, bei jeder Waffe, nutze sie. Also eine Abfolge, etwas zu tun. Es ist nicht nur allgemein dieses Kampfbereit, sondern ich soll mich ganz gezielt vorbereiten. Und dann, wenn der Satan attackiert, wirklich handeln. Es geht darum, wirklich mit Jesus in den Kampf zu gehen. Ich muss mir bewusst machen, wo droht mir Gefahr? Wo ist mein schwacher Punkt auch gerade, wo der Satan ganz besonders angreifen kann? Das bleibt ja im Leben nicht gleich. In verschiedenen Lebensphasen sind es oft auch wieder andere Punkte. Wo bin ich gerade empfänglich? Leider gibt es manchmal auch Punkte, die ziehen sich durchs ganze Leben hier. Aber oft ist es die Frage, was ist denn jetzt gerade dran? Es geht darum, so wie es Paulus im Philipperbrief geschrieben hat, jetzt wirklich das zu ergreifen, das zu nutzen, was Jesus bereitstellt. Das heißt in Philipper 3, Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, hat mir jemand in meine damals nach der Bekehrung erste Bibel geschrieben. Ergriffen? Fragezeichen, weil ich war von Jesus ergriffen. Ergreife? Ausrufezeichen. Ihr kennt offenbar das. Ja. Wenn ich von Jesus wirklich ergriffen bin, dann muss ich jetzt die Möglichkeiten ergreifen, die er bietet. Ich muss mir klar machen, welche Möglichkeiten, da haben wir ein schönes Bild, das uns Paulus vor Augen stellt, und ich muss aktiv in diesen Kampf gehen. Eine Stelle, die mich immer wieder begleitet, ist in Psalm 16, der Vers 8. Psalm 16, Vers 8. Da heißt es, ich habe den Herrn stets vor Augen, er hilft mir, fest zu bleiben, standhaft zu sein, stark zu sein. Ich habe den Herrn vor Augen. Ja, da ist meine Kraft, nicht hier irgendwo. Auf der anderen Seite des Blattes habe ich euch zwei Gebete, oder man nennt es Segen, von Martin Luther abgedruckt, die sehr deutlich zeigen, wobei es um diesen in diesem Kampf geht. Das eine ist am Anfang des Tages Morgensegen, das andere am Ende des Tages Abendsegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Einstellung auf den Tag. Und dann geht es hier darum, finde ich so schön, als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt. Das ist der Anfang des Tages. Wirklich Ausrichtung, an dem Tag wird der Feind kämpfen, aber da wird auch der Sieger sein, Jesus, in meinem Leben. Und dann am Ende des Tages, ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Das ist ein Rahmen für einen Tag, oder? Das ist wunderbar. Ich wünsche uns allen, dass es uns mehr und mehr gelingt, wirklich diese Ausrüstung, die Gott uns gibt, Gerechtigkeit, Rettung, Glaube, das Wort Gottes, dass wir das mehr und mehr nutzen können und dass das dann Wirklichkeit wird, was Paulus in Römer 8 schreibt. Ich möchte uns das nochmal lesen. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte gerne zusammen mit euch